Guten Morgen miteinander. Ich hoffe, ihr versteht meinen Dialekt, auch wenn ich nicht Berndeutsch rede. Ich weiss nicht, wie das bei euch üblich ist. Predigt auf Schweizerdeutsch, auf Hochdeutsch. Ihr dürft wählen. Schweizerdeutsch, gut. Es ist schön, mal wieder bei euch zu sein. Ich war einmal kurz dort am Raum gewesen. Da ist eine Feierung gemacht worden, nach einem Stafftreffen, wo ich durfte sehen, was hier alles umgebaut und gemacht worden ist. Sehr schön geworden, gefällt mir sehr gut. Ich predige bei uns in der Gemeinde im Moment über das Johannesevangelium. Also von Anfang bis Schluss immer Vers für Vers weiter. Und ich habe mir einfach mal überlegt, was soll ich euch denn mitbringen? Weil das ist immer fortlaufend und nicht in sich abgeschlossen. Ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, ich werde nicht über Corona predigen. Ich werde heute eine Predigt halten aus dem Johannesevangelium, für die, die mitlesen wollen, Kapitel 5, Verse 1 bis 18. Johannesevangelium, Kapitel 5, Verse 1 bis 18. Wir kommen heute zu einem Abschnitt, wo einige Rätsel aufgibt, die wir nicht lösen können. Ich habe sie zumindest nicht lösen können. Ein Text, in dem wir das Wesen von Jesus besser kennenlernen können, aber auch in die Herzen der Menschen hineinsehen. Die einen Menschen demütig, nach Erlösung und Heilung hungernd, die anderen verblendet und bös. Die einen dankbar, gehorsam durch den Glauben, die anderen unbarmherzig, kalt, lieblos. Die Begegnung mit Jesus bleibt bei keinem Mensch ohne Wirkung. Wir kommen zum Vers 1. Einige Zeit später war wieder ein jüdisches Fest und Jesus ging nach Jerusalem hinauf. Der Herr Jesus ist gut zu Fuss unterwegs gewesen. Im Kapitel 1 ist er mit seinen Jüngern noch in Galiläa gewesen, am See Genezareth. Und von dort ist er dann etwa 163 Kilometer weit gewandert ans Passafest. Das ist im Frühling gewesen. Nach dem Passafest, der Tempelreinigung, im Gespräch mit Nikodemus, ist er über Samaria gelaufen, wo er die Frau am Brunnen getroffen hat. Und dann wieder zurück nach Galiläa. Zuerst nach Kana und anschließend nach Kapernaum, wo er dann den Sohn vom königlichen Beamten geheilt hat. Da steht nur, einige Zeit später sei wieder ein jüdisches Fest gewesen. Wir wissen nicht, was es bedeutet, einige Zeit später. Aber es könnte bereits Herbst geworden sein. Und im Herbst wird in Jerusalem Sukkot, das Laubhüttenfest, gefeiert. Jesus ist also mit seinen Jüngern innerhalb von einem halben Jahr über 500 Kilometer weit gewandert, um Menschen zu sehen, um mit Menschen zu reden, um ihnen ihre Sünden zu vergeben, um sie zu heilen, um ihnen den Spiegel vorzuhalten, um sie zu ermahnen, um sie zurechtzuweisen. Und um sie zurecht zu lieben. Vers 2. In Jerusalem befindet sich in der Nähe des Schaftorfs eine Teichanlage mit 5 Säulenhallen. Sie wird auf Hebräisch Bethesda genannt. Die Anlage ist gefunden worden und ausgegraben worden. Es feiern grosse Stufen zu diesen Wasserbecken runter. Wozu, dass die Wasserbecken und die Säulenhallen ursprünglich einmal gebaut worden sind, das wissen wir nicht. Bethesda bedeutet Haus von der Barmherzigkeit. Heute gibt es viele Krankenhäuser und Altersheime, die diesen Namen tragen. Sie sind meist von gläubigen Leuten gegründet worden, die den Menschen Gottes Barmherzigkeit und Liebe auch in Krankheit und auch im Alter haben wollen erweisen. Vers 3. In diesen Hallen lagen überall kranke Menschen, Blinde, Gelähmte, Verkrüppelte. Wir wissen nicht, wer die Menschen hierher gebracht hat. Auch nicht, wer sie versorgt und wer sie betreut hat. Oder ob sie sich ganz allein überlassen worden sind. Viel Barmherzigkeit scheint es dort aber nicht gegeben zu haben, wie wir später noch sehen werden. 5 Hallen mit Blinden, mit Gelähmten, mit Verkrüppelten und mit sonstigen Kranken. 5 Hallen voller Menschen, die auf Barmherzigkeit angewiesen sind. Und viele Menschen ohne jegliche Hoffnung auf Linderung oder gar auf Heilung. Eigentlich eher ein Ort des Jammers. Im Vers 3b und 4, die stehen nicht in allen Übersetzungen, weil sie nicht in allen Handschriften vorhanden sind. Um aber das Gespräch mit Jesus besser verstehen zu können, lese ich sie dennoch vor. Welche auf die Bewegung des Wassers warteten. Denn ein Engel stieg zu gewisser Zeit in den Teich hinab und bewegte das Wasser. Wer nach der Bewegung des Wassers zuerst hineinstieg, der wurde gesund, mit welcher Krankheit er auch geplagt war. 5 Hallen voller kranken Menschen. Männer, Frauen, vielleicht auch Kinder. Jeden ist sich dort selbst der Nächste gewesen, wenn es darum gegangen ist, ins Wasser zu kommen, wenn es bewegt worden ist. Wenn es darum geht, geheilt zu werden. Ob überhaupt jemals jemand geheilt worden ist, wissen wir nicht, sagt die Bibel nichts darüber aus. Ein Engel, das ist eigentlich ein Bote Gottes, der das Wasser von Zeit zu Zeit bewegt und dann womöglich all diesen elenden Menschen zuschaut, wie jeden Einzelnen versucht, der Erste zu sein, in das Wasser reinzukommen, gesund zu werden. Wie gross ist echt die Chance gewesen? Vers 5. Unter ihnen war ein Mann, der seit 38 Jahren krank war. 38 Jahre krank. Länger krank, als Jesus alt gewesen ist. Der Bote Gottes, das Wasser bewegt hat, hat offenbar keinen Auftrag gehabt, diesen einzelnen Menschen zu helfen, gesund zu werden. Wie anders Jesus, der Bote Gottes. Also Engel bedeutet Bote, aber Jesus ist der Bote Gottes gewesen. Jesus ist von Kapernaum 163 Kilometer nach Jerusalem gelaufen, um dem Mann zu begegnen. Das Laubhüttenfest ist auch ein Erntefest. Und wieder ist Jesus dabei zu ernten. Jetzt an einem Ort, wo es eigentlich kaum Hoffnung auf Hilfe gibt. Vers 6. Jesus sah ihn dort liegen und es war ihm klar, dass er schon lange leidend war. Willst du gesund werden? Fragte er ihn. Irgendwie scheint die Frage von Jesus gar nicht zu passen. Gibt es denn Kranke, die krank bleiben wollen, die gar nicht gesund werden wollen? Die Frage ist, wie wird Krankheit definiert? Wir werden später noch sehen, dass Jesus nicht nur die körperlichen Gebrechen, die körperlichen Krankheiten meint. Wir kennen körperliche Krankheiten, seelische Krankheiten, aber dann gibt es auch noch die schlimmste Krankheit, die Sünde. Und Jesus spricht einen Mensch immer als Ganzes an. Wir wissen, dass der Mensch nicht nur aus einem Körper besteht. Vers 7. Der Kranke antwortete, Herr, ich habe niemanden, der mir hilft, in den Teich zu kommen, wenn das Wasser sich bewegt. Und wenn ich es alleine versuche, steigt ein anderer vor mir hinein. Der Kranke gibt Jesus keine Antwort, indem er sagt, nein, ich will nicht gesund werden oder ja, ich will gesund werden. Er sagt weder ja noch nein. Er schüttet einfach sein Herz dem Herr Jesus aus. Weisst du, Jesus, ich kann mir alleine nicht helfen. Ich bin unfähig. Ich bin allein. Ich habe niemanden, der sich um mich kümmert. Niemand, der sich für mich einsetzen dort. Niemand, der mich liebt. Ich kann mir sehr gut vorstellen, wie der Mann Jesus mit traurigen Augen angeschaut hat. Doch irgendwie scheint er doch noch eine Funke Hoffnung in sich zu tragen. Er lässt Jesus nicht abblitzen, wendet sich nicht mit dem Wort von ihm ab, lass mich doch in Ruhe. Ganz unverhofft taucht Jesus da auf. Stellt sich dem Mann nicht vor, wer er ist, gibt sich ihm vorerst auch gar nicht zu erkennen. Er schaut dem Mann einfach direkt in die Augen und weiter dauert durch die Augen in sein Herz. Ein Blick voller Liebe und weckt so den Glauben in dem Mann. Vers 8. Da sagte Jesus zu ihm, steh auf, nimm deine Matte und geh. Hallo? Nach 38 Jahren einfach so aufstehen und heimgehen. Guter Mann, das braucht Therapie, Reha und für beides habe ich kein Geld. Du kannst gut reden, du bist ja gesund. Nein, nicht derartig kommt aus dem Maul von diesem Mann. Der Mann hätte die Augen von Jesus dürfen schauen. Und dadurch ein Stück in Gottes Herz hinein. Er glaubt, er vertraut Jesu Wort und ist zumindest einmal körperlich gesund geworden. Verse 9 bis 11. Im selben Augenblick, also wo der Mann gesund geworden ist, nahm er seine Matte und ging. Der Tag, an dem das geschah, war ein Sabbat. Deshalb wiesen die führenden Männer des jüdischen Volkes den Mann, der geheilt worden war, zurecht. Heute ist Sabbat. Da ist es dir nicht erlaubt, deine Matte zu tragen. Er entgegnete, der mich gesund gemacht hat, hat zu mir gesagt, nimm deine Matte und geh. Komm gesund. Und schon die ersten Anfechtungen. Lieber Mann, es ist uns egal, ob du 38 Jahre lang krank gewesen bist und jetzt gesund geworden bist. Deine Matte zu tragen verstoßt gegen die Schabbat-Vorschriften. Doch gerade der Gehorsam gegenüber Jesus ist dem Mann jetzt wichtig gewesen. Schliesslich glaubt er Jesu Worte und ist dadurch gesund geworden. Wem soll er jetzt glauben? Auf wer soll er jetzt hören? Auf Jesus oder auf die jüdischen Leiter? Der Blick von Jesus kann der Mann nicht mehr vergessen. Die Liebe, das Erbarmen in seinen Augen und dass er jetzt wieder gesund sein darf. Dem Mann ist er zu grossem Dank verpflichtet. Das muss ein Bote Gottes gewesen sein. Mehr weiss der Mann nicht. Vers 12 und 13. Und wer ist dieser Mann, fragten sie ihn. Wer hat zu dir gesagt, nimm deine Matte und geh? Aber der Geheilte wusste nicht, wer es war, denn Jesus war unbemerkt in der Menschenmenge verschwunden. Auch das ist Jesus. Meist wirkt er im Kleinen, im Verborgenen. Es geht ihm nicht um Spektakel. Seine Liebe, seine Hilfe, die ist selbstlos, die muss er nicht präsentieren. Jesus verschwindet in der Menge, aber ohne den Mann dabei aus seinen Augen zu verlieren. Mit dem Mann muss Jesus noch ein ganz wichtiges Wort bereden. Er ist jetzt zwar körperlich gesund, aber er muss noch die Sache mit der Sünde ansprechen. Der schwerste und tödlichste Krankheit der Menschen. Vers 14. Später traf Jesus den Mann im Tempel wieder. Du bist jetzt gesund, sagte er zu ihm. Sündige nicht mehr, damit dir nicht noch Schlimmeres geschieht, als was du bis jetzt durchgemacht hast. Jesus trifft den Mann im Tempel. Eigentlich schon einmal ein gutes Zeichen. Der Mann scheint zu wissen, dass er seine Gesundheit Gott zu verdanken hat. Er ist in den Tempel gekommen, um Gott zu danken und vielleicht auch, um ihm ein Dankopfer zu bringen. So ist es eigentlich üblich gewesen. Sündige nicht mehr. Handle nicht mehr bewusst gegen Gottes Wille. Wenn du in Sünde verstrickt wirst oder bist, dann wend dich wieder ab von der Sünde und wend dich wieder Gott zu. Damit dir nichts Schlimmeres geschieht, als das, was du bis jetzt durchgemacht hast. Das kann bedeuten, dass eine Sünde zu der Krankheit von diesem Mann geführt hat. Darum sollte er nicht bedenkenlos einfach weiter sündigen. Er hat ja jetzt Gottes Liebe und Gottes Barmherzigkeit erlebt. Wir wissen aber aus der Schrift, dass Krankheit nicht immer von der Sünde kommt. Also es gibt auch Krankheiten, wo zum Beispiel haben die Jünger, wo ein Blinden ist tot sind, dann haben sie Jesus gefragt, ja, ist der krank, ist der blind, weil er gesündigt hat oder weil seine Eltern gesündigt haben? Und Jesus hätte ihnen müssen sagen, das hat nichts mit Sünde zu tun, sondern die Krankheit ist einfach, um Gott zu verherrlichen. Also man muss hier aufpassen, es kann sein, da muss sich jeder selber prüfen, dass man von Sünde krank werden kann. Aber nicht jede Krankheit hat Sünde als Ursache. Manchmal schloss Gott Kranken zu, um uns Menschen einfach aufzuzeigen, wie vergänglich wir sind. Dass wir uns darauf vorbereiten sollen, unserem Schöpfer zu begegnen. Und bei einem Gotteskind ist Kranken oft auch einfach eine Glaubensprüfung. Ich weiss nicht, was es bei diesem Mann gewesen ist, aber Jesus macht ihm klar, dass wenn er bedenkenlos weitersündigt, er Schlimmeres zu erwarten hat, als 38 Jahre lang krank zu sein. Nämlich Schaden an seiner Seele zu nehmen, in Ewigkeit verloren zu gehen. Nicht mehr lang und Jesus wird für diesen Mann am Kreuz sterben, seine Sünden am Kreuz tilgen und ihn mit seinem Blut reinwaschen. Der Mann wird das alles erst nach dem Tod und nach der Auferstehung von Jesus wirklich erfassen können. Wir wissen nicht, wie lange sich Jesus für den Mann Zeit genommen hat, worüber dass sie im Einzelnen geredet haben. Aber eins wissen wir, der Mann ist es ein Bedürfnis gewesen, für Jesus Zeugnis abzulegen. Zu Jesus zu stehen, aus Liebe und aus Dankbarkeit. Vers 15 und 16. Der Geheilte ging zu den führenden Männern zurück und berichtete ihnen, dass es Jesus war, der ihn gesund gemacht hatte. Von da an begannen die führenden Männer des jüdischen Volkes, Jesus zu verfolgen, weil er solche Dinge an einem Sabbat tat. Der geheilte Mann hat nicht gewusst, was er mit seinem Zeugnis für Jesus auslöst. Doch es trifft ihn keine Schuld. Wir wissen eigentlich gar nichts über den Mann, weder sein Name, wo er hergekommen ist. Aber er ist von Jesus wie eine reife Frucht geerntet worden zu Gottes Ehre. Bei Jesus und bei denen, die ihm nachfolgen, sehen wir trotz aller Schwäche immer die Frucht vom Geist. Wo Jesus am Kreuz gehangen ist, hat man ihm das eigentlich als Schwäche ausgelegt gehabt. Aber das war nicht Schwäche gewesen. Er hat dort den Teufel besiegt am Kreuz. Und bei uns ist es wirklich oft Schwäche. Wir versagen noch oft, wir fallen noch oft in Sünde, wir sind immer noch Menschen. Und trotzdem darf die Frucht vom Geist in unserem Leben, wenn wir mit Jesus leben, sichtbar werden. Bei den vierenden Juden ist bis auf wenige Ausnahmen nicht die Frucht vom Geist, sondern die Frucht vom Fleisch sichtbar worden. Es war bei ihnen nicht Unwissenheit gewesen. Sie haben die Schriften gekannt und die Zeichen, die der Messias bestätigen sollte. Auch die ganze Geschichte mit dem Sabbat, mit diesen Sabbatvorschriften, war nur vorgeschoben gewesen. Ja, die Juden sollen nicht arbeiten am Schabbat. Es ist aber um die Arbeit gegangen, wo es darum gegangen ist, Geld damit zu verdienen. Um Arbeit, die einem davon abgehalten hat, innezuhalten. der ihm abgehalten hat, Gott zu danken und sein Leben wieder neu auf ihn auszurichten. Der Sabbat ist für die Menschen und nicht der Mensch für den Sabbat geschaffen worden, sagt uns die Schrift. Der Sabbat ist geschaffen worden, um auszuruhen, um uns in Gott auszuruhen, um Gott zu begegnen, um unser Leben eben neu auszurichten. Und das hat Jesus hier, auch in dem, dass er an den Sabbat auch geheilt hat. Die meisten Heiligen, die wir von ihnen lesen, sind an einem Sabbat passiert. Und das war immer ein Dorn in den Augen von den Pharisäern, von den jüdischen Ältesten dort zumal. Er hat geheilt, er hat Sünden vergeben, er hat Menschen so durch die Heiligen wieder mit Gott in Verbindung gebracht. Am Sabbat nicht zu heilen, heisst nicht am Sabbat, noch einmal, am Sabbat nicht zu arbeiten, heisst nicht am Sabbat nicht zu lieben, nicht aus Liebe zu handeln, nicht aus Liebe zu wirken. Wer liebt und wer aus Liebe handelt, der schafft ja nicht in seine eigene Sack, in seine eigene Tasche. Der schafft ja nicht zum Eigennutz, sondern er schafft nach Gottes Willen für Gottes Reich. Vers 17 und 18. Aber Jesus sagte zu ihnen, mein Vater hat bis heute nie aufgehört zu wirken, und weil er wirkt, wirke auch ich. Das brachte sie noch mehr gegen ihn auf. Sie waren jetzt entschlossen, ihn zu töten. Denn er hatte nicht nur die Sabbatvorschriften missachtet, sondern darüber hinaus Gott seinen Vater genannt und sich damit Gott gleichgestellt. Es ist so eine Sache mit der Sabbatruhe. Am siebten Tag hat Gott von seiner Arbeit ausgeruht, heisst es. Denn nachdem er alles geschaffen hat und das alles angeschaut hat und er geschaffen hat, hat er gesagt, es ist gut, sogar es ist sehr gut. Nach dem Sündenfall ist es vorbei mit Gottes Ruhe, mit der Sabbatruhe. Seit dem Sündenfall schafft Gott Tag und Nacht daran, eben auch am Sabbat, die Menschen zur Einsicht zu bringen und sie zur Umkehr zu bewegen. Erst wenn sein Erlösungswerk zu 100% umgesetzt ist, erst wenn Jesus im Vater wieder alles übergibt, dann kommt auch Gott selber wieder zur Ruhe. So wie Gott nicht ruht, bis er mit Israel, bis er mit der Gemeinde, bis er mit dieser Welt zum Ziel gekommen ist, so ruht auch Jesus nicht. Der Vater, Jesus und der Heilige Geist werden 7 Tage in der Woche daran arbeiten, den göttlichen Plan der Erlösung zu erfüllen. Gott Vater, Jesus und der Heilige Geist werden auch uns, dich und mich, wenn du Jesus kennst, als Werkzeug einspannen. Uns aber auch die nötige Ruhe und Erholung schenken, die wir brauchen. Doch unsere letzte Ruhe finden wir erst in der Ewigkeit. Jesus hat Gott nicht nur Abba, Vater genannt, das ist das, was sie ihm vorgeworfen haben. Du sagst, du bist Gottes Sohn, du machst dich Gott gleich, das ist Gotteslästerung. Das hat man ihm vorgeworfen, darum hat man ihn töten. Also, Jesus hat Gott nicht nur Abba, Vater genannt. Gott ist sein Vater. Und Gott selber hat das zu den Lebzeiten von Jesus auch immer mal wieder bestätigt. Zum Beispiel bei der Taufe oder zum Beispiel auf dem Berg von der Verklärung. Aber sicherlich auch in dem, dass er Jesus von den Toten auferweckt hat. Jesus hat nicht einfach so geredet, als wäre er der Sohn, als wäre er Gott gleichgestellt. Er hat dementsprechend gehandelt. Er hat in allem schriftgemäß gehandelt, auch darin, dass er zur Erlösung sein eigenes Leben geopfert hat. Wie verblendet kann man doch sein, selbst wenn die grössten Zeichen und Wunder vor einem geschehen. Wir wollen dankbar sein, dass wir Gnade bekommen haben, Jesus als den Messias zu erkennen. Dass wir aus seiner Liebe und Barmherzigkeit leben dürfen. Und das wollen wir auch immer wieder bezeugen, dort, wo uns Gott Chancen gibt, dort, wo wir leben, dort, wo wir arbeiten, dort, wo wir in die Schule oder in den Kindergarten gehen. Das wollen wir tun und nicht vernachlässigen. Dafür können wir beten, wir müssen nicht einfach so auf die Menschen losgehen und sie anpredigen, aber wir können in der Stille am Morgen immer wieder Gott darum bitten, Gott, schenk mir ein waches Ohr und offene Augen, die Menschen zu sehen, die ich mit deinem Evangelium erreichen darf und kann erreichen. Und dort wird auch Segen daraus geschehen, ob wir sie sehen oder ob wir nichts sehen. Amen. Ich bete noch mit uns. Lieber Vater im Himmel, danke, dass du Jesus auf die Welt geschickt hast. Dir, Herr Jesus, ein herzliches Dankeschön, dass du das auf dich genommen hast, den Himmel zu verlassen, den Vater zu verlassen, deine Geborgenheit zu verlassen und die sündige, dunkle Welt hineinzukommen. Dass du auch bereit gewesen bist, in mein dunkles Herz hineinzukommen, mir ein neues Leben zu schenken, Vergebung. Danke für die Geschichte auch von dem Mann, der geheilt worden ist, der Zeugnis davon abgelegt hat und der durch das etwas ausgelöst hat, was er gar nicht wollte und was er auch gar nicht dafür konnte. Danke, Vater, dass heute noch Gnadenzeit ist. Danke, dass Menschen heute noch die dürfen erleben. Und schenke uns, dass wir den Blick auf dich richten. Nicht auf all das Negative in dieser Welt, sondern auf dich. Und aus dem, dass wir den Blick auf dich richten, aus dieser Hoffnung raus in die Welt gehen und in dieser Welt dann leben und dieser Welt dann Zeugnis von dir geben können. Amen.